Hey, und ich sag dir, dann liegen dort 15 Typen in so engsten Badhosen, alle so Infusionsschläuche im Arm. Oh, laufen wir schon?
Ja.
Dann muss ich, glaube ich, nachher auflösen, um was es geht.
Was?
Ja, ja, das ist jetzt mal ein Cliffhanger für dich.
Das sind wieder Bilder in meinem Kopf. Oh mein Gott.
Enjoy.
Herzlich willkommen zu Stream Team. Wir schauen Serien für euch und filmen den Frank Richter.
Und Tamara Gandieni. Wo heute, weißt du, dass du dir nach all diesen Episoden noch optisch Mühe gibst für mich? Das tue ich dir hoch anrechnen, Tamara.
Schätzli, also ja, ich, natürlich, ich weiss, ich muss es irgendwie rausholen. Natürlich mit meiner exorbitanten Schönheit. Weißt du, man muss ja das immer ins Zentrum hineinsetzen, was man hat.
Mhm. Mhm. Möchtest du sagen, was wir heute schauen? Weil heute haben wir ja ein Programm, du. Ja, Sondergleichen.
Wir haben wirklich einen ganz, ganz coolen einen Film, Rental Family. So ein das Comeback von Brendan Fraser, der Hauptrolle. Dann ganz viel diskutierte Netflix-Doku vom Monsieur Theroux, Manosphere, wo es um die super toxische Männlichkeit geht. Und last but not least, A Knight of Seven Kingdoms.
Das hast du mir angetan.
Ah,
ich bin schon ein großer Fantasy-Fan. Ah, okay, kommen wir nachher dazu.
Spin-off von Game of Thrones muss man gleich noch sagen, aber mit eins ums andere.
Ja, wir steigen mal ein bei Rental Family. Und das ist wirklich ein Film, den ich damals im Kino gesehen habe, der hat mein Herz erweicht. Es geht um den Brendan Fraser, der in Japan lebt als Schauspieler. Er ist quasi ein amerikanischer Schauspieler, der in Japan lebt. Und es läuft karrieretechnisch nicht mehr so gut. Also der letzte grosse Hit war vor 7 Jahren Werbung für Zahnpasta. Seither macht er eigentlich nichts mehr. Und er geht dann zu so einer speziellen Agentur, die Schauspieler vermietet an Familie. Und du spielst bei dieser Familie ein Familienmitglied. Also ich könnte jetzt zum Beispiel dich mieten und du würdest meine jüngere Schwester spielen für eine Woche oder so.
Sehr gut.
Ich wollte jetzt nicht sagen Mami, sehr aber schön. Genau. Und aufgrund von dem ergänzt sich ganz spezielle Situationen, weil er findet es am Anfang absurd, aber mit der Zeit gefällt es ihm dann gleich. Und das Problem ist, dass er sich wirklich mit diesen Menschen anfreundet, was eigentlich nicht die Idee ist. Du bist ja Schauspieler, du wirst bezahlt, aber du solltest die Leute nicht privat treffen und das macht er dann eben auch.
Und es ist ein bisschen also crazy, weil die Firmen gibt es ja tatsächlich.
Die
es gibt gut
wirklich?
So 100 Firmen, gerade Japan mit seiner Kultur, man ja nicht so emotional ist und nicht ehrlich ist oft miteinander, weil man sehr viel unter einem gesellschaftlichen Vorgang muss irgendwie verstecken und wahren. Und darum lösen die Japaner ihre Probleme nicht in einer Psychotherapie oder mit Gesprächen, sondern versuchen, gewisse Sachen zu kompensieren, indem sie sich eben einen Freund mieten, zum Gamen zum Beispiel.
Ja, oder auch, wenn du keine Familie hast, zum Nachtessen. Du kannst teilweise einfach eine ganze Familie dazu mieten.
Also es ist verrückt, oder? Die Welt, man taucht ja völlig in eine völlig extreme Welt, wo für uns ein bisschen unverständlich ist und doch natürlich mit dem Social Media, wo Leute so ein bisschen vereinsamen, denke ich, ja, mal, ich kann es schon noch ein bisschen nachvollziehen. Und trotzdem ist es total absurd.
Also was ich eben an dem Film so cool finde, ich bin ja schon 2 Mal in Japan gewesen und er zeigt halt Japan, wie es wirklich ist. Es ist nicht so die glossy Version, wo du sonst die Filme hast, sondern es sind halt kleine Zimmerli, es sind Leute, wo mit ihren alltäglichen Sorgen kämpfen. Es gibt ja zum Beispiel die einzige Szene, wo er an eine Beerdigung geht, wo er das erste Mal eingesetzt wird als Schauspieler. Das ist auch so ein absurd japanischer Brauch. Man lässt sich beerdigen, während man noch lebt. Also es gibt wie ein Abdankungsfeier, damit man hört, was Freunde und Kollegen über einen sagen würden, falls man jetzt gestorben wäre.
Völlig absurd.
Völlig absurd.
Da kannst du dich gar nicht so richtig reinversetzen. Ich finde, Brendan Fraser ist eine sehr coole Besetzung, weil er so, auch so gross und so ein bisschen dicklich ist und er sticht so raus unter all diesen Japanern. Er ist wie so ein überdimensionaler Teddybär, der jetzt so rumgewackelt und er ist so fremd in dieser Welt. Und das ist super gut gecastet, finde ich.
Mhm. Der Brendan Fraser ist ja, kennt man noch aus «Die Mumie», der Actionkracher. Und dann ist er völlig verschwunden und jetzt ist er quasi zurückgekommen und dick und hat neue Haare. Also er hat ja vor 2 Jahren noch den Oscar gewonnen. Aber was ich eben so cool finde an Brendan Fraser, dass der wirklich jetzt in einem älteren Stadium von seiner Karriere auf das Mal Charakterschauspieler geworden ist. Das, weißt, es ist etwas, was am Tom Cruise nie gelungen ist. Also eigentlich der Brendan Fraser ist mal die junge Version von Tom Cruise. Gut aussehend, Action, macht alle Stunts selber. Und jetzt ist er aber, der hat anscheinend der Grund, dass er so lange verschwunden ist, nach die Mumie, er hat gesagt, die letzte Mumie, wo irgendwie 2005 rausgekommen ist oder 2009 oder so, da hat er nur noch funktioniert mit Verbänden, Kühlkompressen und Kleppband. Also man hat ihn komplett müssen zusammenflicken. Hey,
für mich ist der nie cool genug gewesen.
Wirklich?
Ein cooler Typ, ja. Und darum glaube ich, ich habe ihm das Action-Zeug glauben, habe ich dem früher nie geglaubt. Er ist nicht cool. Der Tom Cruise ist einfach ein cooler Typ. Kannst du ihn mögen oder nicht, der hat die Pilotenbrille Top Gun und ist eine coole Socke. Mhm. Und wenn das, was er jetzt spielt, entspricht ihm naturell. Und das finde ich schon noch crazy. Weißt du, wenn du in diesem Beruf etwas willst sein, wo nicht deine Wirkung ist. Ein Schauspieler sollte alles können spielen und trotzdem musst du ein Typ sein. Und für mich ist das noch nie ein Action-Typ gewesen.
Okay, lustig. Aber doch, ich habe ihm das voll abgekauft.
Ja.
Auf jeden Fall, jetzt hat er quasi den zweiten Frühling von seiner Karriere. Ich finde, er macht das wirklich gut.
Was würdest du dir mieten, wenn du müsstest irgendwie jemanden mieten?
Hey, ich habe vorgestern gesehen auf YouTube, lustig, dass du das ansprichst. Auf YouTube hat es eine Frau gehabt, die sich für einen Tag lang einen Boyfriend gemietet. Die Experience, die inbegriffen ist Händchen heben, sich gegenseitig Klasse füttern und noch irgendetwas drittes. Ich glaube so eine Umarmung. Mehr liegt nicht drin, weil das geht nicht zu weit. Und du zahlst, umgerechnet etwa einen Hunderter auf die Stunde. Und alle Ausgaben während dem Date musst du aber auch zahlen. Also falls ihr essen geht, das zahlst du auch alles du.
Teurer Spass.
Das würde ich mir aber gönnen. Und weißt du, was würde ich mit dem machen? Ich will mit dem zum Coiffeur, ich will so eine japanische Frisur. Weißt du, dass man so die Haare vorstrahlt, noch irgendwie so durchwuschelt.
Dir oder ihm?
Nein, mir. Der kommt ja schon so daher.
Der muss einfach mitkommen.
Ja, genau.
Und was zahlst du, dass der mitkommt zu dir zum Coiffeur?
Ich kann mir Händchen haben, während ich dort frisiert werde.
Okay. Gut. Also
doch, das fände ich so lustig. Aber ich bräuchte einen, der Englisch kann. Das könnte ich wenig stimmen. Ja, das Japanisch ist nicht
weiss
gut.
Ich weiss nicht, was da alles
was in der Urwald ist.
Ich schaue es mir von der Schauspielerperspektive an.
Du wirst gerne
als Schauspielerin? Nein, eben nicht, weil das ist ja der Witz. Also in einem fiktiven Setting von einem Drehbuch oder einem Stück sind ja alle beteiligt. Aber das Krasse ist ja an dieser Aufgabe, dass du Leute ein bisschen verarschst, weil die meinen ja zum Teil rundum, das sei echt und das ist es halt nicht. Mhm. Und ich finde, wir beim Geschlechtsverkehr alle müssen einverstanden sein, die beteiligt sind. Weißt
du? Das stimmt.
Und darum hätte ich total Hemmungen.
Das regelt sogar das Gesetz, Tamara. Da kann ich dich beruhigen.
Bin ich aber schaurig froh. Apropos.
Ja.
Gesellschaft und was alles. Kommen wir zu uns im Nächsten.
Im Moment, ich will das noch bewerten.
Oh, Entschuldigung.
Ja.
Ja, genau, wir kommen zurück zu dem Film. Die Idee finde ich crazy und
ja.
Ein schöner Einblick. Mir ist die Entwicklung ein bisschen zu lasch. Von dem einsamen amerikanischen Schauspieler in Japan, der plötzlich eben selber profitiert von dieser Rolle. Und für mich verändert er sich zu wenig. Er bleibt so ein bisschen kauzig und quirlig. Und dass er das nicht kann trennen und mehr reinrutscht, das checke ich irgendwie nicht. Das ist mir ein bisschen zu wenig verändert.
Für mich ist es eben nicht um ihn gegangen, sondern um die Familie, von denen er das Leben ändert. Das finde ich eigentlich der schöne Aspekt vom Film. Es spielt ja einmal ein Journalist mit jemandem, einmal spielt er den Vater. Und dann spielt er noch den Ehepartner. Und ich finde das halt cool, wie er das Leben von diesen Menschen zum Positiven ändert, indem er vorgaukelt, jemand zu sein, wo er gar nicht ist.
Das ist ganz, ganz ein rührender Aspekt. Und finde ich auch sehr, berührt mein Herz auch sehr. Ich hätte mir noch ein bisschen mehr von ihm eine Wandlung gewünscht. Weil er halt doch der rote Faden ist, der uns begleitet, der irgendwie eben der erfolglose Schauspieler ist, der plötzlich etwas findet in dem Japan, das er vorher nicht hatte. Das hätte ich mir ein bisschen stärker gewünscht, aber das ist auf hohem Niveau. Ich würde euch empfehlen, schaut euch
das. Was gibst du, wie viele Sterne von 5?
4.
Ich gebe auch 4.
Okay.
Rental Family, das findet man auf Blue Video. Jetzt kommen wir zu was, das müsstest du fast zusammenfassen. Zu
toxischer Männlichkeit. Also zusammenfassend geht der Monsieur Theroux, der ist schon bekannt für seine Dokumentarfilme.
Louis Theroux.
Der Louis Theroux ist der Bruder übrigens von dem Lover von Jennifer Aniston. Aber es ist Gossip Points, da kein Platz hat, Entschuldigung. Auf jeden Fall geht er ist bekannt dafür für seine Interviews. Er interviewt Leute, die sehr zweifelhaft sind, sag's mal so. Und macht das so gut, weil er die Leute wie selber auflaufen, während er sie interviewt. In dem Fall geht er, wir kennen all die toxischen Männlichkeitsprediger auf Instagram, TikTok und Konsorten. Der bekannteste ist wahrscheinlich Andrew Tate.
Den er nicht bekommen hat.
Ja, den er leider nicht von der Kamera bekommen hat. Also leider. Die Männer, die so propagieren, Frauen wieder an Herd und schnelle Autos und ganz schnell Millionär werden mit Bitcoin und so, was wir alles so ein bisschen hören und kennen, wo einem Galle irgendwie überkocht, haben wir es nur schon gehört. Und das nimmt er so ein bisschen in den Fokus in seiner Doku. Oder zusammenfassend?
Zusammenfassend, ja. Und was der Louis Theroux macht, ich habe mal Journalismus studiert und die Art, die er macht, das nennt man Gonzo-Journalismus.
Okay.
Also man begibt sich in eine Bubble rein und er wird ja wirklich Bestandteil von dieser toxischen Manosphere, weil er geht dort an mit seinem Kamerateam, aber die ganzen toxischen Influencer filmen auch ihm und schneiden dann Clips aus dem und du siehst, was das für einen Einfluss auf sein Leben hat. Und was ich eben beim Louis Theroux bewundere, als Journalist spielt er ja eine Rolle. Er ist ja nicht zu 100% sich selber, sondern er spielt im Grunde genommen so einen kindlichen Vollidiot.
Also echt ein Colombo.
Ja, oder eigentlich so, genau.
So ist es mir vor.
Ja, so im Sinn von, ich habe noch eine Frage, genau. Und durch das lassen die Leute völlig ins Messer laufen, weil die ihn total unterschätzen. Weil die das Gefühl haben, der kommt ja gar nicht raus.
Sein Ruf eilt ihm ja voraus. Man kennt ihn inzwischen, ja, aber natürlich hat der Andrew Tate abgesagt. Die haben sich ja auch ein bisschen informiert. Und einer sagt ja schon von Anfang an, hey, alle haben mich gewarnt vor dir und so, und ich mache es jetzt trotzdem. Und was ich auch noch... Eigentlich bin ich ein bisschen enttäuscht von dieser Doku.
Oh,
ich habe mehr erwartet, dass die Typen, weißt, voll auffahren, ihre Slogans, ihr Leben und wie sie leben. Aber was passiert, ist sobald hinter den Kameras, und das erlebe ich in meinem ganz direkten Umfeld halt eben auch, die Influencer, die das so präsentieren vor den Kameras, plötzlich, wenn sie nicht ihren Content machen, sind das kleine Hampelmänner.
Ja.
Von Anfang an.
Extrem.
Also, es entlarvt es nicht einmal. Es ist von Anfang an, sind sie die kleinen Buben, die eigentlich das immer nur rechtfertigen mit, es gibt halt eben Klicks, wenn du so etwas sagst. Also es ist sehr schnell in einer Sekunde quasi entlarvt, dass es nicht ihre tiefste Überzeugung ist, was sie da nach Hause propagieren, sondern gecheckt haben, das ist ein Geschäftsmodell.
Mhm.
Und das entlarvt sich in der gleichen Sekunde.
Ich finde, es gibt zwar einen, der glaub, wirklich an das glaubt, was er da predigt. Und zwar ist das der, der in Miami lebt. Und zwar heisst der Myron Gaines. Der stellt ja dann auch seine Freundin vor die Kamera, aber redet quasi für sie. Die Freundin steht einfach dort. Und der ist wirklich widerlich als Person. Der lädt, also der hat so einen Podcast und lädt dort irgendwie pro Folge 6 Frauen ein, die alle als Onlyfans-Model arbeiten. Und die werden dort eigentlich nur vorgeführt. Und die gehen aber freiwillig dort an, weil sie wissen, das gibt ihnen nachher wieder Klicks auf ihre Profile. Also es profitieren eigentlich beide davon, aber es ist richtig eine Perversion.
Hey, und gleichzeitig blutet mir das Herz. Weißt du, ich habe einen Sohn, der 20 ist und auch der konsumiert diese Art
das
Content.
Das hätte mich jetzt eben wundert.
Er konsumiert das auch nicht, dass er es propagiert, aber er konsumiert
es. Aber es landet bei ihm irgendwie. Ja.
Und das finde ich einfach so schlimm, weil all die jungen Leute wissen halt eben nicht, wie es hinter der Fassade ist. Nochmal, weißt du, ich habe auch mit Influencern zu tun und dann sehen die so grossartig euren Content und dann triffst du die und nichts von all dem ist rum. Mhm. Das ist wirklich nicht nur Blabla. Bei so vielen ist das nicht die Realität. Und dann, auch bei diesen Interviews merkst du sehr bald, es gibt so einen gemeinsamen Nenner, dass all die Jungs nicht so wahnsinnig stabile Familiengefüge hatten, auch keine starken Männervorbilder.
Genau,
und so weiter.
Häufig Vater abgehauen oder aus gewalttätigen Familien.
Und auch die Fans oder, von dem Content haben das nicht gehabt, sehr oft. Mhm. Also, das ist ein repräsentatives Bild, das jetzt der Rudo gemacht hat. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen traurig, es tut einem so ein bisschen leid, weil man mit dem lauten Gebell etwas kompensiert, so offensichtlich. Und dass dem immer noch so viele junge Männer auf den Leim gehen, das tut mir richtig weh.
Ich habe die zwei speziell gefunden, die dort am Strand gehen, pumpen für ihren Astralkörper, aber gleichzeitig müssen sie im Auto schlafen, weil sie kein Geld haben für eine Wohnung. Also es ist alles so absurd.
Klassisch, oder? Ja.
Ja. Und ich stimme mit dir überein, ich habe nichts Neues gelernt, es ist wirklich alles bestätigt worden, was ich eh schon gedacht habe. Nichtsdestotrotz ist es wahnsinnig unterhaltsam. Also es gibt ja den einen Influencer, der wirklich der Schlimmste, HS Tiki Toki heisst er. Das ist so ein, was weiß ich, 24-jähriger Halbbrasilianer, sieht aus wie aus dem iPad, super durchtrainiert, ultra toxisch und maskulin. Und der sagt ja zum Beispiel, Frauen auf Onlyfans sind alles Schlampen. Und gleichzeitig betreibt er einen Kanal, wo er so Models weiterempfehlt. Er ist im Grunde genommen digitaler Zuhälter. Und der ist ja wirklich so ein absolutes ein Paradebeispiel von wie er vor der Kamera agiert, ist nicht, wie er in echt ist. Weil es gibt ja die eine Szene, wo die Kamera schon läuft, er ein Glas Wasser ausleert und seine Mutter sagt, das Putz ist jetzt aber weg. Und dann ist er dort am Knüllen von seiner Mami und putzt das Wasser weg. Und nachher irgendwie 10 Minuten später kommt das Kamerateam und dann macht er einen auf dicke Hose. Also es ist so unangenehm.
Es entlarvt sich selber. Und hey, wenn ihr 20-Jährige daheim habt, zwingt die Doku zu schauen. Ich finde sie trotzdem nicht in dem Sinn wahnsinnig lehrreich. Ich hätte mir noch ein bisschen mehr gewünscht. Noch ein bisschen mehr, weißt du, jemand, der vielleicht auch ein bisschen Recht hat. Oder es geht alles so in sich zusammen. Und ein bisschen selbstdarstellerisch habe ich es auch ein bisschen empfohlen.
Es kommen auch wenig Frauen zu Wort.
Ja, oder? Auch das. Also halt die Mami, die dann aber natürlich zu ihrem Sohn hebt. Und
ja, und die anderen Frauen stehen halt immer neben ihren Dudes und dürfen in dem Sinn zwei Sätze sagen und dann grätscht der Dude wieder dazwischen.
Gut, es geht ja darum, die Dudes vorzuführen. Das passiert ja dann auch, gerade weil sie dazwischen grätschen.
Aber wenn sie, nur schon, wenn sie eine Psychologin hat, die das so ein bisschen einordnet oder so, das fehlt halt völlig. Es ist alles aus der Sicht vom Louis.
Ja.
Ja, nichtsdestotrotz, ich bin ein großer Louis Theroux-Fan. Er hat einen grandiosen Podcast, wo heisst der Louis Theroux-Show, wo er halt Promis interviewt.
Er findet sich selbst.
Und du musst zum Beispiel mal das Interview hören mit mit dem Boris Becker, weil er halt beim Boris Becker Vater so krass die Schiene, ich bin da der doofe Journalist und ich weiss gar nichts, und dann lässt er ihn so hart auflaufen.
So gemein. Das ist wirklich gut. Dass der Bobbele nicht die hellste Kerze auf der Torte ist, weiss man. Das ist auf jeden Fall ein bisschen fies, oder? Ja. Aber ja, das muss man bei dem Mann einfach wissen.
Auf jeden Fall, Louis Theroux, Inside the Manosphere, das findet man auf Netflix. Man lernt nichts Neues, es ist wirklich jedes Klischee bestätigt, aber mich hat es wahnsinnig gut unterhalten und ich bin einfach ein großer Louis Theroux-Fan. Ich gebe dem 4 Sterne.
Ja, ich 3,5. Also weißt du, mich mag der Typ jetzt auch nicht. Ich glaube, das ist ja wie oft, man muss die Leute ja wirklich gern haben, wo man so im Fernsehen sieht, und er ist mir ein bisschen zu, ich weiß auch nicht, das ist so zu durchschaubar. Ich bin so von dem Schuren nicht so wahnsinnig Fan, und trotzdem finde ich es etwas Wichtiges und Richtiges, die Manosphere zu beleuchten. Und einfach nur schon, dass darüber geredet wird und das hinterfragt und kritisiert wird, für die ganz richtig und ganz
wenn
wichtig.
Wenn du jetzt Gonzo-Journalistin wärst, Tamara, weißt du, dass du mal kannst in so einer Bubble abtauchen und darüber berichten, wo würdest du gern dich mal reinversetzen und dann berichten, wie es ist?
Hey, ich reite ja, gell? Ich finde, in dieser Pferdewelt, Leute, die Ross haben und die reiten, die sind so crazy. Das würde ich gerne machen. Ja, nicht immer. Nee. Nicht immer. Es gibt Leute, die gerne ihr letztes Hemd fürs Pferd. Mhm. Und dort einfach so ein bisschen, weißt, ey, einfach fragen, was machst du und wie macht man das? Das ist schon viel schlimmer wie Eltern, weißt, mit Erziehungstipps und so. Was ist das Richtige? Das Pferd kann nicht reden und darum haben alle das Gefühl, sie wissen ganz genau, wie es geht. Und das ist zum Teil so eine crazy Welt. Ich glaube, das wäre auch noch lustig zum Aufdecken.
Ich glaube, da bleibt auch mega viel, also weißt du, die Leute stellen sich das romantisch vor mit ihrem Pferd und das ist ein riesen Bühne.
Das ist crazy, ja. Und abgesehen davon, ja, mit der Geldmacherei. Wo würdest du denn eintauchen?
Ich möchte eintauchen in die Welt der Kreuzfahrten.
Was?
Ja, und zwar, ich bin ja mal auf einer gewesen, so einer Gay-Cruise, 7000 Schwule, 14 Lesben. Das ist ein Abenteuer.
14 Lesben!
Genau, es ist drögelt worden, man hat ein Security-Team gehabt, wo Leute, die kurz vorm Kollabieren sind, von der Tanzfläche geholt hat, in einen Raum gesteckt, ausgenüchtert mit einem Schlauch im Arm, und ich musste dort jemanden abholen. Also das ist wahnsinnig spannend.
Nur schnell, würdest du gerne ein Doku machen über Kreuzfahrtindustrie oder ein Doku machen über Gay-Partys? Das sind zweierlei Sachen. Oder?
Ja,
Gay-Partys sind schon interessanter.
Ja, nein, ich finde Kreuzfahrtindustrie ist mega spannend.
Ausser es ist Disney-Thema, aber gut, macht wie ihr wollt.
Ja. So, wir haben noch eine letzte Empfehlung. Sorry, dass ich dich da abwürge, Tamara.
Alles gut, ich habe nämlich dich gezwungen, Fantasy zu schauen. Ich oute mich als der grösste Game of Thrones Fan ever. Also Game of Thrones, eine von meinen absoluten.
Hast du die mehrfach geschaut?
Ja, mehrfach. Gut. Der Schluss ist natürlich, über den möchte ich gar nicht reden, das ist ein herber Stich ins Herz. Die letzten 2 Staffeln, aber wirklich Game of Thrones liebe ich.
Ich habe keine einzige Folge gesehen von Game of Thrones.
Gott, oh mein Gott.
Weißt du, was ich gesehen habe? Ich habe so Reaction-Videos gesehen, wo Leute reagieren. Es gibt anscheinend eine Folge, die heisst The Red Wedding, wo irgendwie x Figuren abgemetzelt werden.
Oh.
Das habe ich geschaut, wie die Leute ausrasten von ihrem Laptop, während sie das schauen. Das ist das Einzige, was ich sehe von Game of Thrones.
Nein, ich,
so.
ich liebe
und ich
das.
Ich sage dir jetzt, was ich hasse. Ich hasse Fantasy. Ich hasse alles, was irgendwie im Mittelalter spielt oder wo sich Leute auf dem Ross fortbewegen.
Oh, alles
All
mein
das
Liebling.
Ist
alles
da
mein
drin.
Liebling. All das
und jetzt kommt's.
Also, das ist ein Spin-off, wenn man so will, von Game of Thrones.
Ja.
A Night of Seven Kingdoms.
Schön, darf ich das jetzt zusammenfassen.
Also, mach.
Also, die Serie spielt etwa 100 Jahre vor Game of Thrones, wo ich nicht gesehen habe.
90
Jahre, ist ja wurscht. Es geht um einen fahrenden Ritter namens Sir Duncan the Tall. Er nennt sich Dunk. Und sein junger Knappe, der heisst Egg Knappe, ist wie so der Knecht vom Ritter, habe ich gelernt. Und er will unbedingt Ritter werden und der kleine Bub hilft ihm dabei. Und es gibt dann noch so einen kleinen Twist, dass man mehr über die Vergangenheit von dem Bub herausfindet. Und jetzt kommt es, Tamara. Es sind alles Elemente, die ich hasse. Ich will das nie freiwillig schauen. Ich habe es wirklich gut gefunden. Es hat wirklich Spass gemacht.
Ich darf gar nicht zu viel erzählen. Es ist wirklich eigentlich schon die Geschichte. wirklich das, was du gesagt hast. Mhm. Ein Fahrender, er war selber eben ein Knappe von einem ein versoffenen Ritter. Mhm. Henkerritter übrigens sind Ritter, die keine Burg und Schloss in dem Sinn ansehen.
Die schlafen einfach draussen.
Sondern das sind einfach Penner. Ja. Aber sie haben eine gute Absicht. Sie wollen irgendwie immer noch, sie kämpfen an der Seite der Ritter in gerechter Sache. Sie beschützen die Unschuldigen etc. Aber sie sind eben so ein bisschen Loser. Und dann stirbt dann plötzlich einfach sein Chef weg und dann sagt er, okay, komm, ich behaupte jetzt, ich bin selber Ritter. Das ist schon der ganze Plot. Das ist es schon, meine Damen und Herren. Und es hat echt gar nichts mit dem vielen Sex, Blut und Schmerz von Game of Thrones zu tun. Man hört einfach nur, ah ja, Westeros, das ist Gegend, das ein oder andere Königshaus kommt einem familiär vor. Aber sonst hat das nichts mit Game of Thrones zu tun. Es ist einfach wahnsinnig lustig. Es fängt einfach mit so einem Orchester oder die Musik, die man schon liebt. Und ich denke, oh mein Gott, es geht wieder los. Und dann sieht man einfach so einen einsamen Baum, links Gesicht von dem besagten Ritter, rechts dahinter, und dann hat er einfach Diarrhoe.
Ja, das ist mir, und du hast mega viel, das ist mir aufgefallen, wo etwas total ernst aufgebaut wird von der Musik, und dann kommt so ein Bruch vom Bild. Es gibt eine andere Szene, wo du hast so ganz schöne Landschaftsaufnahmen von irgendeinem Dorf, und dann kommt einfach einer nackt aus dem Haus raus und brünzelt frontal in die Kamera.
Das ist der Penner,
so lustig.
Der Penner-Ritter, der gestorben ist. Und ich muss einfach dazu sagen, er hat ein riesen Gerät.
Ist das eine Prothese? Er hat einen
überdimensionalen Penis. Er bisselt eben frontal. Man sieht das.
Ja.
Und ich denke, oh mein Gott, wie kann der so gross sein?
Ja.
Und das dauert ewig. Und das ist so lustig. Also die Serie hat
und
so viel
Witz. Und auch der Knappe, der hat so eine... Also was auch lustig ist, du hast Figuren... Und sie redet teilweise in völlig unpassenden Momenten mit so einer derben Fäkalsprache.
Ja,
und das macht es so lustig. Ich habe da den einen Satz aufgeschrieben, wo der Knappe sagt, bohret ihm mit eurer Lanze ein zweites Loch in den Arsch. Das ist so lustig. Das ist so ein kleiner Bub, der ist irgendwie 6, 7 und du wirst das so nicht erwarten, dass das etwas sagt.
Es ist einfach grossartig. Man erwartet dann, oder der Ritter, der eigentlich gar keinen ist, muss dann kämpfen. Und man dachte, ja, jetzt wie immer in dem Film, oder jetzt zeigt der Salne, der Underdog. Und er ist aber einfach nur ein Pfeife.
Ja.
Das ist so lustig. Es ist einfach wahnsinnig gut gemacht. Und der Schauspieler ist eigentlich ein Rugby-Spieler, der Peter Claffey heisst er, glaube ich. Der hat Rugby gespielt, ist kein in dem Sinn renommierter, grossartiger Schauspieler. Und eigentlich ist er auch nicht gut. Und das macht es aber noch besser.
Findest du?
Ja, weil er ist so ein Tötschli und er spielt ja auch der überdimensionale, also riesengroße Bär.
Er hat wieder schon Selbstbewusstsein und so als Schauspieler.
Das schon, aber weißt, er ist ja nicht in dem Sinne, so plump ist er auch als Schauspieler, aber es ist die Rolle, ich weiß immer noch nicht.
So gut.
Er ist fantastisch für die Besetzung, ich habe das Gefühl, sie haben genau den richtigen Typ gefunden für das. Ich weiß nicht, ob er sehr versiert ist, ich habe noch nie gesehen irgendetwas anderem. Es ist auch erfrischend, dass man natürlich die Leute nicht kennt, ähnlich wie Game of Thrones, sind ja nicht irgendwie bekannte Gesichter, die dort mitgespielt haben. Also ich kann es kaum erwarten, es geht weiter dort, leider geht es viel zu lang, aber bevor die zweite Staffel rauskommt, kann ich die erste nochmal schauen und ich schaue sie von Herzen gerne mal.
Ich habe wirklich gedacht, oh Gott, jetzt muss ich das auch noch schauen. Ich habe ein Foto und habe direkt die zwei geschaut, weil ich es so lustig gefunden habe. Also es hat mich wirklich gut unterhalten, obwohl es alles Elemente sind, die ich normalerweise abschalten würde. Darum vielen Dank für die Empfehlung, Tamara.
Habe ich dich auf die dunkle Seite vom Mittelalter gezogen?
Naja, aber also so, es kommt ja sehr leichtfüßig daher. Ich sehe jetzt nicht Leute, die an der Pest verrecken. Von dem her ist es okay. ich gebe dem 4,5 Sterne.
Also ich natürlich 5. Volle Punktzahl. Ich habe binge-gewatcht wie schon lange nicht mehr. Kann ich können aufhören. Ich
finde die auf Blue Video.
Wenige 6 Folgen rum in einem Schnurz durch. So, 5 Punkte von mir, 4,5 von dir.
Besser geht es ja gar nicht.
Nicht erwartet, ich bin ganz glücklich.
Dann lass uns noch ein Quiz spielen, Tamara.
Spielen wir Fake oder Fakt. Ich stelle dir Quizfragen zum Thema Film. Du mir.
Nein, ich stelle dir Quizfragen.
Und du mir. Und dann schauen wir, ob es wahr ist oder behauptet.
Richtig. Und ich habe Sachen für dich rausgesucht, da wirst du dich freuen. La La Land, mal sehen.
Ja.
Und magst du dich noch an die Szene erinnern, wo Emma Stone von so einer Casting-Agentin ein Telefonat nachahmt, wo sie ganz schlechte Nachrichten bekommt und dann, weißt du, siehst ihrem, die Kamera bleibt immer nur auf ihrem Gesicht, aber du kannst in den Augen jede Emotion ablesen. Du hast so eine Achterbahnfahrt von den Emotionen und das Krasse ist aber, dass die Casting-Agentin ihr gar nicht zulässt. Hinten dran siehst du, wie die Tür auf und zu geht, die ist am Telefonieren, dann kommt sie in den Kaffee rüber von der Assistentin und...
ist das jetzt die Frage, oder?
Ich tue dir nur noch mal die Szene aufbröseln. So, und jetzt folgendes. Die Szene ist in dem Film, weil Emma Stone wirklich so eine Casting-Erfahrung gemacht hat. Sie hat sich einen Wolf gespielt und die nicht mal zugelassen. Sie sind eben
100 Pro ist das real.
falsch.
Also, was
ist am Ryan Gosling passiert?
Aber jemand anderem. Ich habe gesagt, die Szene ist realer. Ja. Das ist ja wieder eine Frage, wem es passiert ist. Dass es passiert ist.
Schön gekleidet. Ja, jetzt habe ich zu warten. Das ist deine Ungeduld, die dich jetzt da ins Elend geritten hat.
Das stimmt.
Bitte.
Aber nichtsdestotrotz, wie auch immer. Ja. Wir gehen zum Arnold Schwarzenegger.
Ah, herrlich.
I'll be back. Ja, ich glaube, der Satz aus der Filmgeschichte.
Ja, oder get to the chopper, quick.
Mir gefällt eigentlich von ihm der Satz am besten bei Kindergarten Cops. I have nothing to wear.
Das weiß ich gar nicht.
Er hat nichts zum Anlegen.
Jetzt sagt er doch der Klassiker aus Kindergarten Cops. It's not a tumor.
Oh mein Gott. Aber haben wir I'll be back.
Ja.
Der Satz wäre eigentlich viel, viel länger Texte gewesen.
Ja.
Und der Nöle hat sich nicht merken und hat darum so einen kurzen daraus gemacht.
Also das stimmt, glaube ich, nicht. Ich weiß, dass der Satz ursprünglich gewesen wäre I will be back. Und der Regisseur, der James Cameron, hat dann gesagt, mach doch mal I'll be back. Und der Arnie hat es irgendwie doof und aber hat es dann trotzdem gemacht. Und dann ist das im Film reingekommen. Sprich, so wie es du mir wiedergibst, stimmt es nicht.
Mal, ich habe eben recherchiert, dass der Satz viel länger war. Nicht nur I'll. Weißt du, mach irgendetwas und dann komme ich zurück. Und das ist irgendwie nicht gegangen. Darum haben sie nur I'll be back gelassen.
Aber der Grund ist nicht, wie sich der Arnie den Text nicht merken konnte. Also er hat in dem ganzen Film 12 Sätze. Also auf der einen Weise jetzt auch nicht darauf angekommen.
Ich nehme an, der hat mehr gehabt, sie hat irgendwie einfach aufgegeben und kapituliert und das alles zusammengestrichen.
Okay, aber um das jetzt festzuhalten,
grundsätzlich hätte die Aussage länger sein sollen. Können wir uns auf das einigen?
Okay.
Aber nicht nur mit zwei Buchstaben.
I'll give you a call, I'll be back by tomorrow. Ja, jetzt machen wir noch I'll be back. Okay,
also gut. Ich gebe dir einen Punkt.
Also gut. Jetzt... Spider-Man, ich weiß nicht, ob du das je gesehen hast.
Mal.
Ah, okay. Und ist dir aufgefallen, wie körperbetont der Anzug ist?
Ja.
Ja, und zwar ist das Problem, dass der wirklich, also man hat ja die Leute in den Anzug gesteckt und muss halt relativ schlank sein, dass es gut aussieht. Im Vertrag von all den Spider-Man ist festgehalten, dass sie maximal 12% Körperfett dürfen haben.
Jetzt
ist der Anzug schlecht aussieht. Der Tobey Maguire, das war der erste Spider-Man, der hat im letzten Teil 15% Körperfett gehabt und hat dann noch abspecken.
Das stimmt nicht.
Stimmt nicht.
Ja, also jetzt prozentual glaube ich nicht. Also, ja,
why not?
Nein.
Spandex du?
Das überhaupt, dass man es muss messen denn und so. Nein, ja, das
was hast denn du das Gefühl als Schauspieler? Wird das sicher gemessen?
Ja, vielleicht Zentimeter oder schlank und nachher wie sprügeln zwei Wochen vorher.
Was denkst du, warum die den dort genommen haben? Der Ritter, wo dort ist, brünzeln vor dem Zelt?
Hey, das ist AI gewesen, so gross ist kein... Also ist gleich, wie auch immer. Also nein, jetzt sind wir schon wieder abgeschweift. Mein Gott, wie hätte das können passieren? Wir gehen zu etwas ganz, ganz Herzigem. Weg vom Bisle zum Kevin allein zu Hause. Weil gerade während die Gangster kommen, ich kann mich knapp halten, merkst du das? Also ganz kurz und knapp ist meine Aussage. Der Kevin schaut einen Film, während die Gangster zugange sind. So einen alten Film. Und das ist ein Originalfilm aus den 50er Jahren, den er geschaut hat.
Das weiß ich nicht mehr. Aber wenn es schwarz-weiß ist, wird es wohl so sein.
Nein, der ist extra für Kevin allein zu Hause gedreht worden. Also der Film im Film, den er schaut, während die Gangster kommen, ist extra gedreht worden für Kevin allein zu Hause.
Wissen, von dem ich nicht gewusst habe, dass ich es brauche.
Aber das ist die Philosophie von unseren Fragen.
Das stimmt. So aber die ist irgendwie less funny. Also mit dem Arnie hast du mich mehr gehabt. Weil ich gebe dir noch eine letzte. Stanley Kubrick. Sagt er was? Der hat alle Requisiten vom Film 2001 Odyssee im Weltraum verbrennen lassen, nach dem Dreh, weil er nicht hat wollen, dass die so billig Science-Fiction-Produktionen nochmal auftauchen. Ist alles abgefackelt worden.
Glaube ich nicht.
Stimmt tatsächlich.
Ihr Wort?
Ja. Das ist nur lustig nicht.
Doof ist es vor allem.
Ja, aber was ist das gewesen? 60er oder 70er?
Teilen. Vielleicht hätte der Kind einen Spielplatz bauen damit. So Sachen hätte man können machen. Das
ist schwierig.
Nein, also das bestürzt mich jetzt wieder die Frage. Das macht doch keinen Spass. Wenn man einfach wichtige, elementare Sachen, wo kleine Kinder hätten können lachen und Freude haben daran, an diesen silbrigen Raketen.
Die im schlimmsten Fall hätten sie die schon müssen bauen. Weiß nicht, ob die Freude daran gehabt hätten.
Ja, nein, aber wie auch immer. Okay.
Ja.
Kein Punkt für mich. Wir gehen noch zu Jurassic Park, das Liebste.
Ah, herrlich.
T-Rex dröhnt und rührt ja dort.
Richtig.
Und das Geräusch ist ein Mix aus, Achtung, Elefant, Tiger und Hirsch.
Nein, das ist ein Mix, aber nicht aus diesen Tieren. Ich weiss, dass Pinguin dort noch mit drin ist.
Nein, stimmt im Fall nicht.
Was?
Es ist Alligator, Tiger und Elefant.
Ja, eben, er hat gesagt, Pinguin ist falsch, aber es sind zumindest nicht die Tiere, die du mir präsentierst.
Aber fast. Ich habe nur einen Hirsch erfunden.
Ja.
Aber gut.
Hirsch heisst mein Vater.
Hast du den Hirsch? Wie rühren die? Rühren. Hirsch rühren.
Hörst, wie Hirsch rühren?
Ja.
Mach mal Gay Cruise, dann weisst du es. So, fertig.
Gut, fertig.
Vielen Dank, aber ich habe eines mehr rasiert in dem Spiel.
Ja, ich bin stolz auf dich. Ich kann nicht anders sagen, als
du hast sonst wenig zum Stolz auf mich sein, aber das habe ich.
Nicht, das stimmt nicht. Ich freue mich aufs nächste Mal.
Ich auch. Und falls ihr Tipps haben, was wir sollen schauen sollen, dann schreibt uns doch. Ja. Jetzt musst du noch etwas sagen, so kann man nicht aufhören.
Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Tschüss.